Weiß ich aber auch nicht. Bin ich ein bisschen sehr laut? Keine Ahnung. Nee, ist okay eigentlich. Eigentlich soll es okay sein. Hinterher normalisiert sich das alles.
Für mich hört es sich an, als säßest du in meinem Kopf.
Ja, das liegt am Kopfhörer. Branko Czarnak Spezial, der Bauchladen-Podcast für alles und jeden. Heute Folge 3. Diesmal zur Credo-Ausstellung Christianisierung Europas im Mittelalter, die heute in Paderborn zu Ende gegangen ist. Heute zusammen mit Julia hier. Julia und ich haben heute und gestern diese Ausstellung besucht und uns ein bisschen umgeguckt. Wie war dein Baucheindruck, Julia?
Der Anfang war besser als das Ende.
Du meinst die...
Fällt mir spontan dazu ein.
Die Kaiserpfalz, ne?
Ja, es begann gut und nahm dann ab.
Wobei man sagen muss, die Ausstellung hat 3 Teile gehabt. Teil 1 war, kannst du mal gucken, ich habe schon wieder genau vergessen, wie sie heißt, lies mal vor aus dem Prug. Wir haben den Kurzführer, haben wir.
Teil 1, Lux Mundi, das war der Teil im Diözesanmuseum. Mhm. Wohlgemerkt, wir gehen chronologisch durch. Teil 2, In hoc signo, in der Kaiserpfalz. Und Quo vadis in der Städtischen Galerie.
Und wir sind, ob der langen Schlange, waren wir als erstes in der Kaiserpfalz. Man konnte nämlich...
Beginnt mit Karl dem Großen.
Ja. Wo haben wir die Karten nochmal gekauft? Man konnte Karten sowohl an allen 3 Ausstellungsstandorten kaufen. Mhm. Und wir waren dann in dem ersten drin.
Zweiten,
genau. Man muss sagen, die Ausstellung hat am 26. Juli hat die begonnen und bis dahin hat sie mich zumindest jetzt, also bis jetzt vorletzte Woche oder so, hat sie mich nicht so wirklich interessiert oder vor 2-3 Wochen. Dachte, naja, Christianisierung im Mittelalter, ja, dass in Europa christianisiert wurde, weiß ich ja und überhaupt und sowieso. Hab dann aber, weil ich wegen einer ganz anderen Sache in der Kaiserpfalz war, dort ein bisschen gelesen. Da stand im Eingangsbereich so ein großer Text an der Wand. Ich lese mal vor, ich bin gestern einfach abgepinnt. Man durfte natürlich mal wieder nicht fotografieren. Das war ein bisschen nervig. Jedenfalls habe ich ja gelesen, Slawen und Sachsen hatten eine eigene Religion. Sie verehrten viele Götter und kamen an heiligen Orten zusammen. Wir wissen heute wenig über ihren Himmel, weil sie selbst fast nichts darüber aufgeschrieben haben. Viele Zeugnisse besitzen wir über ihre Bekehrung. Die Christen dokumentierten und rechtfertigten damit ihr Handeln und hielten es für die Nachwelt fest. Das hörte sich, als ich das gelesen habe, so ein bisschen so an, so, ja, haben sie halt Pech gehabt, die Sachsen und Slawen, dass sie nichts selber aufgeschrieben haben. Wir haben mal für die Geschichte geschrieben. Und hatte meine Vorurteile perfekt im Kopf.
Ja, ich erinnere mich.
Aber ich habe mal Absicht, also meine Idee dahinter oder meine Erwartung war eigentlich, dass ich jetzt eine Ausstellung vorfinde, die dann so ein bisschen, auch als ich ein bisschen drumherum geklickt habe im Internet, dass ich eine Ausstellung vorfinde, die sich vor allem damit beschäftigt mit, hey, wir haben das Licht in die Welt gebracht und Christentum ist was ganz Tolles und die ganzen Sachsen können uns ja richtig dankbar sein, dass wir hier vorbeigekommen sind, sonst würden die immer noch auf den Bäumen leben. Das war so mein Vorurteil war, dass da so ein bisschen unkritisch mit der Christianisierung und der auch gewaltsamen Missionierung Europas umgegangen würde. Was hattest du für Vorstellungen im Kopf oder mit was für einer Vorstellung bist du da reingegangen, Julia?
Eigentlich mit, ich glaube, relativ wenig an Vorstellung, außer etwas zur Christianisierung zu erfahren. Deine Vorurteile haben mich dann zum Nachdenken gebracht, insofern, als ich überlegt habe, ob sie denn tatsächlich zutreffen oder ob du da dir einfach einen relativ oberflächlichen Eindruck verschafft hast, der aber dann relativiert wird später. Ansonsten, da ich weiß, dass sehr viele Leute, die ich kenne, schon in der Ausstellung waren, habe ich zunächst mal angenommen, dass sie zumindest so schlecht nicht sein kann oder so uninformativ, da ich keine expliziten negativen Rückmeldungen bekommen habe. Ich würde also sagen, ich war relativ neugierig, aber nicht voreingenommen in irgendeine oder andere, die in irgendeine Richtung.
Mir fällt noch ein, was ich auch noch immer gesehen habe, war immer die Leute, wer da so war. Und das waren meistens irgendwie, kam es mir so ein bisschen vor wie unser Urlaub im Harz. Also so 60 plus, ja. Oder Nonnen oder so. Und Leute, denen ich auch ja, unterstelle, dass sie dahin gehen, um sich nochmal bestätigen zu lassen, dass der Herr Jesus ein großartiger Typ ist und dass das hier schon alles ganz richtig war.
Ich würde sagen, das ist mit Sicherheit eine Zielgruppe, die sich da sehr angesprochen fühlte von dem Thema. Das glaube ich schon.
Wobei die Frage natürlich ist, ob sie von der, die meisten Leute sind ja in der richtigen Reihenfolge in Anführungsstrichen durchgegangen. Mhm. Also haben im Diözesanmuseum, denke ich mal, angefangen. Da war auch die meiste, die längste Schlange. Mhm. Wir haben ja zum Glück, sag ich jetzt, in der Kaiserpfalz angefangen, weil, um das vorwegzunehmen, ich fand, im Diözesanmuseum hätte es eher meine Vorurteile bestätigt. In der Kaiserpfalz kam man dann rein und das Erste, wo man stand, war eine Vitrine mit gespaltenen Schädeln. So, bam! Ja, Gewalt im Mittelalter, Gewalt während der Christianisierung. Und das hat mir schon mal ziemlich den Wind aus den Segeln genommen. Also ich habe noch nie so dieser angeplatzte Schädel, den fand ich ja noch, naja, hätte auch irgendwie eine steinzeitliche Hirnoperation gewesen sein können. Aber was ich echt fies fand, war dieser Schädel, der so seitlich von einem Schwerthieb getroffen war, wo der ganze Schädel einfach so, ja, nicht durchgeschnitten, wie kann man das beschreiben, jetzt wo man das optisch nicht hat, das war halt so von auf der linken Kopfseite ansetzend nach schräg unten quer durch ein Diagonal so ein leichter Versatz drin. So der ganze obere Teil des Schädels waren so 2 Millimeter nach rechts versetzt. Und diese Schädel hatte man gefunden, das sind im Zusammenhang mit den Sachsenkriegen, also wo Karl der Große gegen die Sachsen zu Felde gezogen ist, irgendwann im späten 8. Jahrhundert. War das, glaube ich, ne?
Ich habe so viele Schilder gesehen, ich erinnere mich nicht mehr an genaue Zahlen und Daten.
Aber man muss auch sagen, ich habe mir jetzt die Ausstellung tatsächlich vor allem unter dem Fokus meiner Vorurteile angeguckt und versucht dafür Belege oder eben Gegenbelege zu finden und mich jetzt weniger jetzt ganz so tief mit den Inhalten beschäftigt. Also ich habe jetzt nicht alle Schilder da gelesen oder so. Du warst, glaube ich, noch schneller durch. Du hast immer auf mich gewartet.
Ja, weil ich erfahrungsgemäß so viel Information auf einmal sowieso nicht aufnehmen kann und teilweise, weil es mir einfach zu voll, zu eng, zu gedrängt um die einzelnen Informationstafeln oder Exponate war, als dass ich mich da hätte zwischenstellen wollen und können. Wie wir auch schon gesagt hatten, das war auch ein Punkt, der in dem zweiten Teil in der Kaiserpfalz am besten gelöst war. Also im ersten und dritten Teil fand ich, war es vom Aufbau her zwar schön gedacht, wenn man alleine durchgeht, aber sobald sehr viele Leute da waren, hatte man eigentlich gar nicht die Möglichkeit, in Ruhe sich alles anzugucken, sondern war im Prinzip gezwungen, auch das eine mal auszulassen und dann schon ein Stück weiter zu gehen, damit man einfach überhaupt irgendwas zu sehen bekam, beziehungsweise auch nicht den Weg die ganze Zeit blockierte.
Das war so schlauchig gebaut, die Teil 1 und Teil 3. Mm. Teil 2 in der Kaiserpfalz war tatsächlich so, dass zwar nach diesem relativ schmalen Eingangsbereich, wo man an den Schädeln und Pfeilspitzen, Waffen und was sie nicht alles da hatten, vorbeikam, dass es sich dann innerhalb der, das ist ja dieser Vorraum von der Kaiserpfalz, dass es in der Kaiserpfalz, die ja, wie breit wird das sein, 10, 15 Meter im Inneren bestimmt, dann öffnete und man zwar einen Weg hindurch hatte, aber nicht so schlangig, sondern man so links und rechts meandrieren konnte, sodass man immer so einzelne Exponattafeln hatte, vor denen man dann stehen bleiben konnte. So. Und wenn das gerade nicht ging, dann ging man woanders hin, ohne dass man den Eindruck hatte, dass man irgendwas jetzt chronologisch durcheinander bringt oder so.
Ja, Ja. Das war dort auf jeden Fall besser gelöst und wie ich fand, auch ansprechender für den Besucher. Also ich habe mich da frei gefühlt, mich zu bewegen und mir alles anzugucken, ohne, wie du schon sagtest, das Gefühl haben zu müssen, ich verpasse irgendwas, wenn ich jetzt die dritte Tafel von links nicht sofort angucke, sondern später nochmal zurückkomme oder sie vielleicht gar nicht angucke.
Hm. Inhaltlich war es, glaube ich, auch gut, tatsächlich da anzufangen, um diese Vorurteile zu zerstreuen, weil es genau der Teil war. Der, muss man dazu sagen, wurde organisiert. Es war ja eine Kooperation zwischen der Diözese Paderborn.
Stadt Paderborn, Erzbistum Paderborn und Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Genau, hier. Und der Landschaftsverband ist halt der gewesen, der die Kaiserpfalz bespielt hat. Ich habe mich auch gefragt, ob die, es gibt ja Leute, die Ausstellungsdesign machen, die Ausstellungslayouts entwerfen. Ich hatte den Eindruck, jetzt wo wir alle drei Teile gesehen haben, dass die extrem unterschiedlich war, aber es war nicht aus einem Guss. Es waren nicht dieselben Leute, die das entworfen haben, oder?
Nein, also sagen wir mal so, vielleicht haben die schon zusammengearbeitet, aber jeder konnte sich in seinem Bereich auch ein bisschen selber austoben sozusagen und das so gestalten, wie er es für gut befand.
Weil es gab zum Beispiel kein einheitliches Layout der Tafeln oder der Nummerierungssysteme oder der Farbigkeiten oder sowas. Also das war schon, da hatte wohl jeder so sein eigenes Ding.
Muss ja auch nicht sein, aber thematisch fand ich, merkte man schon gewisse Brüche. Also wenn wir mit dem ersten Teil angefangen hätten, dann hätte ich, glaube ich, sehr schnell deinen Vorurteilen zugestimmt. Denn der Teil erschien mir doch relativ unkritisch.
Man muss dazu sagen, was dazu beigetragen hat, dass das doch relativ gut aufgefangen wurde. Also ich hatte so den Eindruck, dadurch, dass der Landschaftsverband das gemacht hat, ist das eher so die wissenschaftlich rationale Sichtweise gewesen, die da präsentiert wurde.
Im zweiten Teil.
Ja, genau, auf so historische Weise. Und man muss dazu sagen, was gleich am Eingang lag. Habe ich das aufgeschrieben? Irgendwo hatte ich das, glaube ich, notiert. Ich habe in meinem Moleskine hier alle möglichen Sachen mitgeschrieben. Ach so, genau, an der Kasse. Das war gleich mal das Schönste, da wo die Karten gekauft haben. An der Kasse, an der Kaiserpfalz, gleich mal der erste Lichtblick. Ein Buch lag zum Verkauf aus mit dem Titel Schwertmission, Gewalt und Christianisierung. geschrieben von Dr. Martin Kroker, der Leiter des Museums ist. Also der hat da anscheinend nicht nur die Ausstellung mit konzipiert oder zumindest irgendwo kuratiert. Irgendwie ist er Herr des Hauses. Ich weiß nicht, inwieweit er dann irgendwie eine Ausstellungstruppe vor die Nase gesetzt kriegt und mit ihm zusammenarbeitet. Er hat auf jeden Fall, sein Fachgebiet ist offensichtlich Gewalt und Christianisierung oder eines seiner Fachgebiete. Jedenfalls hat er ein Buch dazu geschrieben und das einfach mal bam in die Kasse ausgelegt. Da würde ich ihn gerne mal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, oder Herr Kroker, falls Sie das hier zufällig hören, vielleicht können Sie ja was kommentieren dazu, ne? Auf der Website, direkt einfach auf brankocanak.de, wie es dazu kam, dass Sie Ihr Buch genau da hingelegt haben. Also das wäre vielleicht auch interessant, mit dem Kroker selber zu sprechen.
Ja, das machte auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Ja. Auch die, wie es dargestellt war, wie zum Beispiel, was weiß ich, dargestellt wurde, dass es auch Richtung Karl den Großen zum Beispiel Kritik in den eigenen Reihen gab, wie da mit den neuen Christen umgegangen wurde, mit irgendwelchen Zwangsmissionierungen oder auch wie dargestellt wurde, wie dann, also gab's hier Kritik von Alkuin von York und auch dem friesischen Friesenmissionar hier, Luitger. Die sagten, man muss den Leuten doch erstmal beibringen, erstmal nahebringen, was Jesus ist und was Jesus macht, bevor man herkommt und sagt, hier Taufe oder Tod, klärt die Leute auf und Christianisierung durch Bildung. So, ne? Man darf sich ja auch, eins muss man mal klarstellen, also wenn ich die Wahl habe zwischen altsächsischen Religionsvorstellungen, Glaubensvorstellungen und dem Herrn Jesus, und dem, was er gepredigt hat, dann bin ich ganz klar für den Herrn Jesus. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde auch gleichzeitig, diese Christianisierung ist ja ein kulturimperialistischer Akt. Die ist ja nicht in irgendeinem Vakuum entstanden. So wie, ja, und dann sind wir nach Amerika gefahren und dann haben wir da irgendwie Landnahme gemacht und war alles ganz toll. Ich meine, da haben ja auch Indianer gewohnt, genauso wie hier Sachsen gewohnt haben. Das ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber ja.
Naja, aber die beiden haben jedenfalls sehr klug erkannt, dass man so etwas nicht mit Gewalt erzwingen kann, sondern dass die Leute überzeugt sein müssen, bevor sie sich einer Sache anschließen. Ja. Und dass das so dargestellt wurde, das war sehr erfreulich.
Das war ja auch nur ein anderes Ding, was ich auch sehr beeindruckend fand, war, wie beschrieben wurde, dass der Kyrill und Method, es wurde auch auf die Missionierung
Osteuropas.
Genau, und auf Byzanz eingegangen. Das ging ja nicht nur von Rom aus. Karl der Große ist ja quasi so der Rom-Anhänger. Und von Byzanz aus gab es natürlich auch Christianisierung oder Missionierungswellen Richtung Norden und Osten. Und wie dann beschrieben wurde, wie Kyrill und Method direkt vor Ort in Mähren Teile der Bibel und auch hier Messetexte und so weiter in die örtliche Sprache übersetzt haben und überhaupt erstmal eine Schrift erfunden haben.
Ich wollte gerade sagen, sie haben ja erstmal überhaupt eine Schrift erfunden. Es gab ja gar keine Schriftsprache, es gab ja nur eine gesprochene Sprache.
Dort in der Gegend.
Genau, und diese Schriftsprache haben sie ja erstmal entwickelt.
Und das ist ja schon, da wird Mission plötzlich zu viel mehr als nur, wir verbreiten jetzt hier den christlichen Glauben, sondern das ist ja ein zivilisatorischer Akt, der da passiert. Ich meine, das kann man auch Karl dem Großen zugute halten. Der hat viel für die Literarisierung, wie soll man das nennen? Ist das Literarisierung? Wie nennt sich das denn? Ich benutze hier wieder Fachwörter, die ich nicht richtig aussprechen kann. Er hat dazu beigetragen, dass zum Beispiel dann irgendwie das lokal vorherrschende Recht aufgeschrieben wurde, überhaupt erstmal Sprachen, Grammatiken überhaupt entstanden sind. Bloß am Beispiel von Kyrill und Method sah man dann auch, wie es dann irgendwelche Rivalisierungen innerhalb des Ganzen gab. Ich habe ja auch mal.
Die falsche Sprache war es dann nämlich.
Ja, genau. Ich habe ja eine Tafel, habe ich nur abgepinnt. Glagolitisch ist die älteste slawische Schrift. Kyrill und Method entwickelten sie für ihre Missionsarbeit in Mähren. Sie übersetzten Teile der Bibel und Texte für die Messe. Dies ermöglichte ihnen einen Gottesdienst in der Sprache des Volkes und machte den christlichen Glauben verständlich.
Genau, das fiel mir dabei dann nämlich auf. Die Sprache hieß nicht ursprünglich Kyrillisch. Der Herr hat die nicht nach sich benannt, sondern die bekam erstmal den Namen Glagolitisch und später dann.
Ist quasi zu ihm zu Ehren das benannt worden.
So, genau. Ne?
Das ist auch immer das, worauf mein Vater immer wieder hinweist, dass das ja mit dem Herrn Kyrill zu tun hat und dass das kyrillisch ist und so weiter. Die offizielle verwendete Schrift in Serbien ist auch kyrillisch.
Ah ja. Aber wie, ich weiß nicht mehr wer, dann sagte, das wäre ja keine angemessene oder die einzig legitim.
Ja, und zwar war es nicht irgendwer, sondern bayerische Kirchenvertreter.
Ach ja, genau, die Bayern waren
die Bazis, es. Ne? Bayerische Kirchenvertreter fürchteten jedoch um ihren Einfluss und klagten die beiden, also Kyrill und Method, der Ketzerei an. Ihr Vorwurf lautete, Gott habe nur drei Sprachen auserwählt, mit denen es sich zieme, ihn zu loben, nämlich Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Ausgerechnet die Bayern, ja. Aber die Erfolgsgeschichte war nicht mehr zu stoppen. Aus Glagolitisch wird später das heute noch gebräuchliche Kyrillisch. Das fand ich also ein nett lustiger Beigeschmack. Aber man sieht da drin, also das sind nur als zwei Beispiele.
Für kritische Auseinandersetzungen.
Ja, auch nicht nur kritisch mit dem Umgang mit den Missionierten, sondern auch der Umgang untereinander, die da missionieren und was für Schlaglichter das auf die wirft, was es auch für eine machtpolitische Frage war. Das fand ich schon sehr interessant. Also so gesehen, der Teil in der Kaiserpfalz, der Hoxigno-Teil, hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat mir da erstmal ganz mächtig den Wind aus den Segeln genommen. Der war auch echt gut konzipiert. So. Auch wenn man sagen muss, von der Organisation her hatte er auch ähnliche, zwar nicht so heftige Schwächen, wie wir dann noch gesehen haben, aber auch zumindest mal die Schwäche, dass man einfach unkontrolliert Menschen reinlässt in so eine Ausstellung.
Mhm.
Also das ist unkontrolliert, aber unkontrollierte Mengen.
Ich wollte gerade sagen Mengen. Mhm. Zwar Führung zwischen dem, die dann Gruppen, die geführt wurden, die zwischen allen normalen Besuchern hin und her liefen, und zwar scheinbar auch relativ dicht aufeinander folgende Führungen, sodass es doch teilweise ziemlich voll war,
mhm,
und man sich ziemlich durchdrängeln musste, um dann irgendwo anders hinzukommen. Man stand eigentlich immer jemandem im Weg oder jemand stand einem im Weg,
ja,
während man irgendwas anguckte.
Ja, so wie du heute mit der, versuchst die Tafel zu lesen, gehst ein Stück, dann steht dir, kommt wieder anderes jemand und stellt dir sich wieder im Weg, dann gehst du noch ein Stück und dann kommen noch Leute, die sich ganz davor stellen. So.
Ja,
und
ja.
Ich möchte nicht wissen, wie oft ich genau auf die Weise jemand anderem im Blick gestanden habe.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt das eine Extrem war, weil das jetzt die letzten 3 Tage waren, in denen wir das jetzt gesehen haben.
Mhm.
Die letzten 3 Tage, die ist ja heute zu Ende gegangen, heute war letzter Tag. Und das,
ja,
dann nochmal auf den letzten Drücker. Aber so wie ich das wahrgenommen habe, auch im Vorbeifahren, es war an Tagen, wo man klassischerweise Zeit hat, am Wochenende, mhm, Feiertagen und so weiter, war es immer voll.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie es während der Woche war. Aber ich denke, mit einem geschickten Timing, mit einem geschickten System, wie man Kartenverkauf zum Beispiel online, mhm, abwickelt, hätte man, man hätte ja zum Beispiel, man kann ja ausrichten, da kann man ja jeden Sicherheitsexperten, der das durch feuerpolizeiliche Absicherung macht, kann man ja fragen, wie viel Durchsatz pro Stunde verträgt dieser Raum?
Mhm.
Ja, da gibt es Experten für, die gucken sich das an und dann wissen die, wie viele Leute du da durchlassen kannst.
Vermutlich mussten die das sogar vorher machen. Aber
ja, wegen der Fluchtwege. Aber sie haben es nicht auf ihre Aufstellungsorga bezogen, weil man hätte ja auch sagen können, wir lassen pro Stunde 300 Leute da rein. Ich sag mal jetzt einfach irgendeine Zahl.
Mhm.
Und deswegen verkaufen wir pro Stunde auch nur 300 Karten. Und dann kannst du nämlich, verkaufst du, was weiß ich, 200 Karten im Vorverkauf, online mit Timeslot und 100 hast du noch an der Kasse liegen.
Muss man ja nicht nur online machen, kann man ja auch so machen, aber einfach ein limitiertes Kontingent.
Ja. Also das Beispiel, was...
Nicht jeder kauft ja online. Denk an die Zielgruppen.
Ja, okay.
Ich stelle mir jetzt die Nonne vor, die sitzt sicher nicht in ihrem Kloster und kauft sich eine Karte übers Internet. Das glaube ich nicht.
Die surfen da alle Nächte lang. LAN-Partys im Remter. aber das gute Beispiel, oder wo ich halt gesehen habe, wie man damit umgehen kann, ist ja das Miniaturwunderland in Hamburg. Völlig anderes Ding, aber auch eine sehr begehrte Ausstellung. Und da kann man einfach, ja, so zeitgesteuert das auch, das ist jetzt nicht nur das Miniaturwunderland irgendwie. Ich habe auch schon andere Ausstellungen gesehen, wie zum Beispiel in der Nationalgalerie in Berlin. Große Ausstellungen werden da grundsätzlich mit zeitgebundenen Karten verkauft.
Hm.
So, ne? Und dann kannst du dich einfach schön organisieren. Du weißt genau, wann du reinkommst. Du weißt, dass es nicht überlaufen ist. Du brauchst nicht Schlange stehen.
Hm.
Ne, wer keine Karte hat und das ganze System nicht gepeilt hat, kann auch rein. Er muss halt dann Schlange stehen und eventuell warten.
Ne? Und eventuell damit rechnen, dass er keine Karte mehr kriegt. Zumindest nicht für den Zeitpunkt, sondern dass er vielleicht 1 oder 2 Stunden warten muss.
Genau. Also dann kannst du da sowas eigentlich viel besser planen. Ich meine, ja, wenn du dann hast du natürlich immer noch einen Teil der Leute, die, wenn du nicht so einen völlig freien Kartenverkauf machst, wo du schlimmstenfalls Leute hast, die stehen dann da und kommen überhaupt nicht mehr rein, wenn sie auf den letzten Drücker am letzten Tag unbedingt rein wollen. Irgendwann ist halt Feierabend so, ne?
Hm.
Aber auch da, man informiert sich ja vorher, also vor allem, wenn man irgendwie von weiter weg anreist und jetzt nicht in Paderborn wohnt, spätestens dann informierst du dich ja auf irgendeine Weise vorher, ne?
Hm.
Das war jetzt das Einzige, was mir an der Kaiserpfalz aufgefallen ist, aber das hat sich durchgezogen einfach, weil die da...
Ja, ja.
Der Rest war echt sehr gut geregelt und einfach sowohl inhaltlich als auch strukturell einfach gut gemacht, fand ich.
Hm.
Teil 2, danach waren wir auch
im ersten Teil Lux Mundi.
Genau, im Diözesanmuseum, was ja sowieso immer so eine Geschichte für sich ist, das Diözesanmuseum. Aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Wir waren ja noch nicht mal drin, weil es fing damit an, dass über einen halben Marktplatz oder über einen halben Domplatz da eine Schlange war.
Mhm.
Und ich habe mich einfach mal hinten angestellt und du hast glücklicherweise...
Ich bin durch die andere Tür, durch die zweite Tür der Flügeltür hineingegangen, um zu gucken, ob da tatsächlich alle an der Kasse stehen beziehungsweise alle an dem Einlass stehen. Und wie sich herausstellte, standen die Leute an der Kasse, aber nicht am Einlass. Und also die wollten alle noch Karten kaufen, da wir ja aber schon Karten hatten, konnten wir also einfach daran vorbeigehen. Was die Prozedur des Reinkommens nicht unbedingt erleichterte, denn man durfte nur Taschen einer bestimmten Größe mit hineinnehmen.
Das wurde aber erst gesagt, nachdem
man... Ja, erst so, als man vor dem Kartenabstempler stand, der einen dann zurückschickte und sagte, nee, das geben Sie bitte ab an der Garderobe. Wohlgemerkt, es gab drinnen auch noch eine zweite Kasse, die man aber nicht sehen konnte von außen.
Genau, dann rief die Dame, die da ganz alleine stand, ohne Schlange vor, kommen Sie doch zu mir, hier genau. Kann man auch noch. So, und das haben die Leute aber nicht gepeilt. So, ne?
Noch wieder ein Tisch daneben war dann die Garderobe für die Größe der Ausstellung oder auch und auch für die Jahreszeit vor allem eigentlich zu klein, da doch sehr viele Leute natürlich auch ihre dicken Jacken und dann zwangsweise auch ihre Taschen abgeben wollten und mussten. Der ganze Vorraum insgesamt sehr klein gestaltet und von der Aufteilung so, dass man nicht auf den ersten Blick erkennen konnte, wo man eigentlich wofür hingehen musste. Hm. Das Einzige, was man sehen konnte, war die Treppe, über die man dann in die, oder die Stufen, über die man dann in die Ausstellung selber kam. Aber wo jetzt der Rest der Menschen, der da stand, hin wollte und warum die da vielleicht standen, das war nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ja, ich meine, wir haben es ja noch rein geschafft. Es hat ein wenig gedauert.
Ja. Also es ist schon so, man muss sagen, es ist natürlich das Diözesanmuseum einer Provinzstadt. Es ist Paderborn und unter normalen Bedingungen, ja, an einem normalen, sagen wir mal Dienstagvormittag, wenn da Schulklassen rumlaufen, ist es für jedes Diözesanmuseums für die Infrastruktur, die dahinter oder als Infrastruktur für das Museum, was dahinter liegt, sicher völlig ausreichend und total in Ordnung. Und aber es machte so den Eindruck, als wären die da völlig überrascht gewesen über diesen ganzen Andrang und was die Leute da alle wollen und dass dann auch echt Stress bei den Leuten, die da arbeiteten, aufkam, weil die auch immer wieder die gleichen Sachen erzählen mussten. Nein, die Tasche kann nicht mit rein. Nein, sie können dann die nächste Kasse. Nein, sie müssen dahin, sie müssen dies und jenes machen. Und wo ich mir da dachte, Moment mal, Jungs, das ist der vorletzte Tag von einer 3 Monate andauernden Ausstellung. Was habt ihr eigentlich bis hierhin getan?
Ja.
Und es ist vor allem nicht die erste Ausstellung dieser Größenordnung. Mhm. Ist euch das noch nie aufgefallen so, ne? Und wie war das die anderen Male?
Mhm.
Also ich glaube, wir waren ja auch schon auf mehreren Ausstellungen. Jetzt, das hier war, glaube ich, vom Umfang her die größte, die wir gesehen haben in dem Zusammenhang. Aber wir waren, glaube ich, immer nur dann da, wenn da nicht so High Life war.
Ne? Ja, ja.
Also das war, da muss man echt sagen, Orga 6 setzen nochmal und besser machen. Also das ist eine Ausstellung von der Qualität und der Größe. Da haben die eine Menge in die Exponate gesteckt. Weiß ich nicht, haben die irgendwie 95% ihrer Kapazität in die Exponate gesteckt und in die Orga. Ich weiß nicht, ob sie 5% waren überhaupt.
Ja, vor allem, wenn ich dann auch noch an die Zielgruppe denke und mir vielleicht überlege, dass da, jetzt denke ich zum Beispiel an meine Oma, die 85 Jahre jetzt fast alt ist, nur noch 1,50 groß, wenn die da in die, und nicht mehr ganz so gut zu Fuß, wenn die da in diesem Eingangsbereich sich erstmal auch hätte orientieren müssen, das wäre, glaube ich, sehr unangenehm.
Die braucht ja Stelzen, um überhaupt zu sehen, wo sie hin muss.
Ja,
wenn das
ganz
für mich ein 1,90 Meter Mann schon unübersichtlich ist, so, ne?
Ja. Also von daher, da hat man nicht so gut mitgedacht. Ist mir auch übrigens in der Ausstellung insgesamt aufgefallen, dass man auf Leute mit Gehproblemen, Leute, die einen Rollator haben oder einen Stock, dass man da relativ wenig Rücksicht drauf genommen hat. Also die hatten es schon schwieriger da, sich fortzubewegen.
Ich meine, das ist gerade im Diözesanmuseum ist das ein ständiges Problem.
Klar, bauliche Gegebenheiten sind halt, wie sie sind.
Vielleicht muss man das gerade mal beschreiben, wenn man reinkommt. Also als wir dann schließlich irgendwann mal drin waren, du wurdest auch so pulkweise reingelassen. Ne?
Genau.
Man hat unten ein recht großes, das ist quasi, das ganze Museum ist wie um so ein großes Atrium rumgebaut. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht so 6-7 Meter breit und 15 Meter lang. Und ähnlich wie im, so stelle ich mir das Guggenheim-Museum vor, nur nicht in eckig. Das geht ja auch so spiralig, windet sich das ja nach oben über so eine lange gewundene Rampe eigentlich, ne? Und genauso ist auch das Diözesanmuseum strukturiert, nur halt immer wieder ums Eck.
Man bewegt sich also auf mehreren Stockwerken da drin. Man bewegt sich nicht auf einer Ebene, sondern Erdgeschoss, erstes, zweites, zweiter Stock.
Wobei die auch immer über so Halbgeschosse und Treppen miteinander verbunden sind. Also, genau. Und die Räume sind, es ist eigentlich ein großer Raum, der zu diesem Atrium hin offen ist.
Genau.
Baulich eine schöne Struktur, finde ich. Mhm. Hat auch ein bisschen was Eigenwilliges und Schachteliges. Es gibt viele Leute, die das total doof finden oder so. Ich höre immer wieder so, ist die Zisan-Museum? Ist ja irgendwie, ne? Aber ich meine, man weiß ja, wie dieser Raum ist. Und man kann auch ihn in seiner Strukturierung, kann man ihn natürlich auch prima in so eine Ausstellung mit einbeziehen. Mhm. Was aber offensichtlich nicht stattgefunden hat. Mhm. Also es gab wohl eine chronologische Reihung.
Ja, so wie das Ganze chronologisch aufgebaut war.
Es begann da, wenn es in der Kaiserpfalz um die ja historisch-geschichtlichen Zusammenhänge und Darstellungen ging und auch die
beginnend bei Karl dem Großen.
Genau, beginnend bei Karl dem Großen, auch die eher ja, die neutrale Betrachtung dessen, was da an Guten und Schlechten auch passiert ist, sodass man sich seine eigene Meinung dazu bilden konnte. Fing es da, glaube ich, an.
In Rom.
In Rom, ne? Und zwar halt nicht nur, das ging jetzt nicht nur um die Christianisierung im Mittelalter, sondern ging dann los in der Spätantike hangelte sich dann tatsächlich hoch bis, wo haben wir eigentlich zeitlich geendet? Guck mal gerade in dem Kurzding hier.
Bei der Christianisierung Skandinaviens endete das Ganze im 9., nee, nicht im 9. Jahrhundert, sondern quasi.
Das muss ja so irgendwie so, ja. Christianisierung Skandinavien und Baltikum war, glaube ich, so 12. bis 13. Jahrhundert rum.
Nee, also laut dem hier ist es 9., 10., 11., das scheint sich, ja. Also dieses Kapitel hier streckt sich über einen längeren Zeitraum.
Ja. Wobei da halt ganz extrem auffiel, dass natürlich die zu den einzelnen Exponaten, die Texte und so weiter, das war sicherlich alles wissenschaftlich fundiert und auch in Ordnung so. Mm. Ich habe das jetzt auch nur stichprobenweise gelesen, weil es war einfach auch rappelig voll da drin, so muss man sagen. Ne? Da wurde aneinander vorbeigedrängelt und.
Ja, und sehr schlechte Luft teilweise.
Oh ja. Oh ja, ich glaube, ich habe noch nie so trockene Luft in dem. Die haben die ihre Klimaanlage. Ich meine, gut, die müssen ihre alten, das sind 1200 Jahre alte oder 2000 Jahre alte Schätzchen drin. Die müssen natürlich gut geschützt werden. Wenn so viele Leute da rumrennen, die dünsten ja, weiß nicht, wie viel Liter Wasser pro Minute aus. Das willst du natürlich nicht in der Luft haben. Aber so eine trockene Luft, da habe ich, also auf der Hälfte war mir so seltsam. Die Augen waren echt starren und der Hals war trocken bis zum geht nicht mehr. Das war schon extrem. Die Exponate waren sicherlich interessant, so vom wissenschaftlichen oder ich weiß nicht, vom kirchenhistorischen Zusammenhang waren die interessant. Was aber sehr auffiel, war, dass die ganze Zeit nur jetzt müssen wir hier mal gucken. Also man merkte einfach, dass man sich auf Kirchenterritorium befand. Ne? Es wird zum Beispiel konsequent vom Heidentum gesprochen, wenn von der Religion der anderen die Rede ist, waren das immer nur alles Heiden. Und Gewalt kam nicht vor. Es kam keine Gewalt vor. Ich habe die einzige Tafel, ich habe da mal ein bisschen gesucht, die einzige Tafel, die ich finden konnte, war Tafel Nummer 75. Ja, falls irgendjemand den Ausstellungskatalog hat, kann er ja mal gucken. Da wurde drauf erwähnt, da ging es um Gewalt und zwar die Gewalt der Wikinger. Ja, da wurde beschrieben, wie irgendwie die Wikinger Britannien angegriffen haben und dass dann die Kirche ganz blutig gewesen wäre. Das ist sicher schlimm, aber das reicht mir einfach nicht bei so einem komplexen und auch gewalttätigen Thema wie die Christianisierung Europas, die in weiten Teilen einfach mal als machtpolitisches Instrument der Herrschenden durchgesetzt wurde mit Feuer und Schwert. Und das war, das fand ich ein bisschen sehr schwach. Also das war dann, das bestätigte dann wieder meine Vorurteile voll. So hatte ich es mir vorgestellt, ja, dass man da so unkritisch mit umgeht. Und das war schade, fand ich. Wobei man natürlich sagen muss, okay, es ist das Diözesanmuseum. Da wird man sicher nicht dann irgendwie andererseits. Was ist denn jetzt mal so schwierig daran, nach 2000 Jahren zu sagen, ja, es sind Fehler passiert und es gab gewalttätige Auswüchse.
Mhm.
Ne? Einfach mal, um es darzustellen, ob jetzt dann unbedingt da der Bischof oder der Heilige Vater, wie ist die offizielle Bezeichnung vom Papst? Heiliger Vater? Ja. Der Heilige Vater muss ja nicht persönlich da antanzen und sagen, es tut uns ganz schrecklich ausdrücklich leid. Ja, Karl der Große war nicht autorisiert von uns in Verden 4500 Sachsen zu köpfen, nur weil er gerade meinte, er müsste mal eine Strafexpedition machen, so, ja.
Naja, man kann sagen, die Sichtweise dort war jedenfalls verglichen mit der in der Kaiserpfalz weit weniger kritisch, beziehungsweise gar nicht kritisch.
Zumindest nicht, also ich fand die in der Kaiserpfalz jetzt nicht kritisch als solches, sie war ausgewogen, sie stellte einfach dar und kritisch kann man ja dann selber sein, ne?
Ja, dann sagen wir ausgewogen. Also ausgewogen war die hier nicht.
Was mir da aber aufgefallen ist, nochmal, was in der ganzen, in allen drei Teilen der Ausstellung echt gefehlt hat, bis vielleicht auf die in der Kaiserpfalz gab es als allerletztes Exponat gab es dieses das Ei von das Kiewer Ei hieß das, glaube ich, oder so, ne? Dann gab es so ein kleines, vielleicht so Ü-Ei großes Ei aus schwarzem Stein oder sowas, ne? Als Fruchtbarkeitssymbol.
Ich glaube, es war weiß.
Ich dachte, es wäre schwarz. So ein Ei in der Vitrine. Da gab es eine kleine Anspielung darauf, so dass gewisse heidnische Symbole ja überlebt hätten.
Ja. Ei, Stichwort Ostern.
Im Diözesanmuseum ist mir dann aufgefallen, ey, eure ganze Ikonografie ist germanisch-sächsisch-keltischen Ursprungs.
Aha, man hat schon kopiert, das wird nur nicht gesagt.
Also es ist ja nicht nur so, es gab ja nicht nur eine Christianisierung Europas, es gab ja auch eine Europäisierung des Christentums. Das Christentum ist eine Religion, die so aus Vorderasien kommt und auch in dieser Tradition steckt. Aber alles, was wir heute damit zumindest hier so als Normalsterbliche vom Christentum heutzutage mitkriegen, wo soll man anfangen? Vom Osterfeuer oder die Lage von Ostern oder Ostereierhasen und so weiter über, was weiß ich, Weihnachten. Und Weihnachten ist ja nicht da, weil Jesus da Geburtstag hatte, sondern Weihnachten ist natürlich genau an der Stelle, weil da Wintersonnenwende ist, was man ganz essentieller Teil des germanischen Jahreslaufes einfach war, oder?
Ja, eine sehr... Dazu weiß ich jetzt historisch zu wenig, um das belegen zu können, aber eine sehr geschickte Art und Weise, das, was man selber vermitteln bzw. aufzwingen möchte, an das anzuknüpfen, was schon vorhanden ist. Macht es natürlich leichter.
Vor allem, weil es ja genau im Christentum, wie es auch bei den Moslems, gibt es ja eigentlich ein grundsätzliches Bilderverbot. Du sollst ja kein Bild machen von deinem Gott, so, ne? Und das wurde ja durch die Missionierung völlig unterwandert, weil sie nur so überhaupt in der Lage waren, in einer analphabetischen Welt und Kultur
überhaupt irgendwas zu vermitteln.
Wenn du dann nämlich mit einer Schriftreligion antanzt, wie es Christentum, kriegst du ja gar nicht vermittelt. Und dann musst du natürlich Konzessionen an die dortige Kultur machen, wo du das... ist in der Form, glaube ich, weltweit überhaupt nicht mehr vorgekommen danach, ne? Nachdem dann Europa das Christentum europäisiert hatte. Ich meine, gibt es irgendwelche, obwohl es wird bestimmt in Südamerika und in Asien, auf den Philippinen bestimmt Bräuche geben, die eigentlich so dem alten Religion zuzuordnen sind, die aber ins Christentum eingesickert sind. Aber sie sind nicht so global geworden, wie zum Beispiel die Darstellung der Maria ist zutiefst heidnisch. Das ist einfach eine Adaption. Jetzt sage ich auch schon heidnisch. Altreligiös. Ja, zu viel im Diözesanmuseum gesteckt. Die Maria wird ja oft dargestellt in einem blauen Mantel, stehend auf einer liegenden Mondsichel.
Ja.
Da muss man nicht mal sonst wie tief jetzt irgendwelche kunsthistorischen Sachen studiert haben, um das verknüpfen zu können mit typischen Darstellungen, die man so von den Muttergöttinnen Bildern herkennt. So, ne? Und das ist schon, das fehlte echt in der Ausstellung, also in den ganzen allen drei Teilen, da mal ein bisschen näher drauf einzugehen, wie überhaupt die Bilderwelten der Bekehrten auf die Nichtbilderwelt der Christen zurückgestrahlt hat.
Hm.
Ich meine, das hätte man dann spätestens in der Stadtgalerie eigentlich nochmal aufnehmen können. Aber da können wir gleich vielleicht noch was zu sagen. Da ging es ja vor allem um die bildliche Verarbeitung des Ganzen. Zum Schluss noch, was ich halt so von der Orga her echt schwierig fand. Ich meine, es ist ja bekannt, dass wenn du dann da hoch dich schlängelst im Diözesanmuseum, Runde um Runde um Runde, immer weiter nach oben bis in den dritten Stock, da ist eine Sackgasse. Und es ist...
Man muss wieder runter durch das Ganze.
Durch das ganze Gewühl.
Ja.
An allen Leuten vorbei, die, also es gibt keine Möglichkeit, da ist ja so eine Brücke und es ist dahinter ist garantiert ein Treppenhaus. Da waren auch, war auch Fluchtwegsschilder.
Der Notausgang, und so. Ja.
Also, falls irgendjemand von den Verantwortlichen das hört, selbst wenn das jetzt vorher polizeiliche Gründe hat, dass man dieses Treppenhaus nicht benutzen dürfte, dann macht es möglich, weil nichts ist bescheuerter, als sich durch die Geschichte nach oben zu winden und dann in dieser Sackgasse zu stehen. In dieser Sackgasse, als allerletztes Bild, gab es übrigens ein sehr schönes Zitat, das ich auch abpinte. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4,4.2 ist das. Fand ich sehr schön, dass das da so stand. Wer auch immer das geschrieben hat, wir nehmen das zum Anlass, hier einen Podcast von zu machen. Während ich da saß und das abschrieb, kamen reihenweise dauernd Leute an, die immer in diese Sackgasse reingelaufen sind. Und da war extra eine Dame abgestellt vom Museum, die immer sagte, nein, da kann man nicht lang gehen. Anstatt da Leute hinzustellen, die da anderen Leuten erzählen müssen, dass man da nicht lang gehen kann, muss man entweder die Ausstellung so konzipieren, dass wenn man schon nicht durch den Hinterausgang wieder raus kann, dass man doch auf irgendeinem anderen Weg wieder runterkommt und da nicht so allein gelassen wird. Weil man, ne, steckt dann in so einer Sackgasse und die zwingt einen dann zu Besinnung und Umkehr, was ja auch so grundchristliche Motive sind. Vielleicht wollten die uns irgendwas damit sagen, was wir nicht verstanden haben. War schon interessant. Heute haben wir dann den letzten Teil uns angeguckt, nämlich unter dem Titel Quo Vadis, Credo Nummer 3 in der Stadtgalerie.
Ja, wo ich den roten Faden verloren habe.
Vielleicht kannst du da einfach mal wie war dein Eindruck da von der Orga und von überhaupt, wie hat das auf dich gewirkt?
Vom Raumtechnischen her ähnliche Probleme wie im Diözesanmuseum. Zu eng, zu viele Leute auf zu wenig Raum, sodass man gerade wenn Besuchergruppen kamen, gar keine Chance mehr hatte, bestimmte Dinge anzuschauen, ohne dass man dauernd zwischen diese Leute lief und sie und letztlich den Vortragenden da in seinem Vortrag störte. Also das war leider genauso wie im Diözesanmuseum, wenn nicht sogar noch etwas schlimmer. Aber was mich hier eigentlich gestört hat oder was mir gefehlt hat, es war eine, ja, natürlich auch irgendwie chronologische Aneinanderreihung von Exponaten verschiedenster Art, vor allem von Bildern in diesem Fall. Aber für mich war der rote Faden in dem Ganzen, der Zusammenhang auch zu den beiden vorherigen Teilen, der hat mir gefehlt.
Kannst du überhaupt, das haben wir nämlich gerade auch vergessen zu sagen, worum es überhaupt gehen sollte in der Stadtgalerie. Kriegst du das für dich überhaupt auseinander? Kriegst du es formuliert? Ich meine, das ist ja genau das Beispiel von dem, was du meinst, dass du den roten Faden überhaupt nicht hattest. Es ging, weil es die Stadtgalerie war.
Es war von also
geht halt um die.
Natürlich geht es chronologisch voran von Anfängen des Christentums in Rom und über die Ausbreitung in die verschiedenen Weltgegenden. Dann im zweiten Teil von Karl dem Großen. Bis dann zu konkreter bis zum Baltikum und der Christianisierung dort. Da war für mich insgesamt noch so ein, zumindest vom chronologischen her, konnte ich dem Ganzen gut folgen und konnte
beiden Teilen, ja.
Und konnte auch Zusammenhänge noch ganz gut ersehen. Im dritten Teil war das irgendwie so ein Stückwerk von Wie du Kind bis dann zu dem letzten Teil auf der oberen Ebene, wo ein polnischer Film gezeigt wurde aus den 60ern.
Über die Kreuzritter.
Genau, über die Kreuzritter. Und immer wieder dann dazwischen und danach Bezüge zur Nazi-Zeit. Und wie dort das Germanentum dargestellt wurde. Für mich war das Ganze einfach ein Stückwerk von verschiedenen, wie so kleine Verästelungen, die aber irgendwie nicht zusammengeführt wurden in einem roten Faden.
Gedacht war das Ganze als Aufarbeitung der Rezeptionsgeschichte. War gut,
was aber nicht so explizit gesagt wird.
Und was eigentlich gut gemacht war, wenn man da am Anfang drauf eingestimmt und drauf eingeschwungen wird, in irgendeiner Form gesagt wird, lieber Besucher, hier geht es da und darum.
Mhm.
Hier geht es darum zu zeigen, wie nachdem Europa christianisiert war, dieses historische Faktum, dieses geschichtliche Faktum in die weitere Geschichte eingeflochten wurde und auch in der Kunst und Kultur ihren Niederschlag fand. Und da war es natürlich sehr sinnvoll, dann am Anfang zum Beispiel mit Widukind zu zeigen, wie Widukind, muss man sagen, ist ein Sachsenfürst gewesen, der von Anfang an mit der Geschichte oder der Christianisierung Sachsens oder der Eroberung Sachsens durch die Franken verwoben ist. Und da dann dargestellt wird, wie das im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit rezipiert wurde, was er gemacht hat, nämlich dass er es dann doch eingesehen hat, dass er Christ werden sollte und wie dann zur Nazi-Zeit das umgedeutet wurde mit, naja, der hat immer dafür gesorgt, dass die, der hat versucht, das Maximum für die Sachsen, für unsere Vorfahren, für unsere Germanen rauszuholen, dass er einfach immer wieder hin und her umgedeutet wurde und das wurde halt mit verschiedenen Exponaten belegt. War schön gemacht, wenn man gewusst hätte, dass man danach gucken soll. Und das zog sich halt so durch.
Ja, darauf dieser entscheidende Hinweis eben, der fehlt. Also es wird im Prinzip vorausgesetzt, dass man sich vorher etwas intensiver schon mit dem Begleitheft vielleicht befasst hat. Oder vielleicht haben sie es auch auf dem Audioführer dabei. Oder vielleicht wird es in den Führungen gesagt, aber
Für denjenigen, der da einfach reingeht und selbst, ich meine, wir sind jetzt nicht blöd so, ne? Wir sind auch kunsthistorisch jetzt nicht total unterbelichtet, aber uns fiel es erst hinterher auf, worum es eigentlich ging. Wobei man sagen muss, wenn man dann einmal geschnallt hatte, was es sollte, wenn man sich so anguckt, inhaltlich war die Sammlung sehr schön, weil dann immer so in so thematischen Inseln Sachen zusammengestellt wurde. Wie dann zum Beispiel wie unkritisch die Christianisierung genutzt wird, nein, nicht unkritisch, sondern skrupellos ist auch der falsche Ausdruck, wie die Mythen und Symboliken des Christentums für die eigenen machtpolitischen Zwecke ausgenutzt werden. Das haben sie sehr schön am Beispiel von Napoleon gezeigt. Napoleon in Aachen und wie er sich da verhalten hat, wie er sich dann bezog auf Karl den Großen und als derjenige, der jetzt Europa oder die sich in die Tradition von Karl dem Großen stellt und auch das Christentum wieder aufrichtet gegen die antichristlichen Elemente, die sich so in der Französischen Revolution vielleicht etabliert hatten. Oder auch wie andererseits die vorchristliche Epoche oder der vorchristlichen Epoche Kunst und Kultur abgesprochen wurde, dann irgendwann im 19. Jahrhundert zum Beispiel. Da gab es dann irgendwie diese Künstlergruppe der Nazarener. Da gehört auch dieser Philipp Veit zu. Der hatte ein Bild gemalt, 1835. Die Einführung der Künste in Deutschland durch das Christentum hieß das. Das war so ein allegorisches Ding, was da dargestellt wurde. Also inhaltlich war das echt gut gemacht. Ja. Und auch dann halt tatsächlich sehr schön dargestellt, wie dann die Nazis die Christianisierung für ihre Zwecke umgedeutet haben, nämlich als schon im kritischen Sinn, ja, sich kritisch damit auseinandergesetzt, allerdings nur im Sinne ihrer eigenen Rassenideologie, um dann zu sagen, so ja und
sich das rausgepickt, was ihnen nützlich war, genau. Und es so dargestellt, wie es ihnen von Nutzen war.
Also inhaltlich war das schon sehr sinnvoll gemacht, aber hatte auch wieder die gleichen organisatorischen Schwächen wie die anderen Teile, wobei man hier sagen muss, im Gegensatz zum Diözesanmuseum war es wenigstens als Rundgang angelegt und musstest dann nicht irgendwie rückwärts durch den ganzen Pulk wieder durch, ne, sondern hattest einen Eingang und einen Ausgang und das war definiert, wo du dich gerade befindest. Ne? Tja, was bleibt davon? Wie ist dein Fazit?
Das Gesamtfazit, ich würde sagen, also die Idee, die dahinter stand, also dass dieses Thema Christianisierung so in so einem großen zeitlichen Rahmen auch darzustellen, die finde ich schon gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee, auch für eine Ausstellung, weil man die Ausstellung eben sehr vielfältig gestalten konnte. Ich würde sagen, die Schwächen ergeben sich dann in der Umsetzung oder ergaben sich jetzt einfach in der Umsetzung, sowohl auf der organisatorischen Ebene als auch auf der inhaltlichen Ebene. Dass man immer noch irgendwas ergänzen kann, das ist, glaube ich, klar, das bleibt nicht aus. Dafür ist das Thema einfach zu groß, zu vielfältig, zu komplex. Aber die Ausgewogenheit, also die teilweise mangelnde Ausgewogenheit, die hat mich schon gestört.
Ja, ich fand die, wie du schon sagst, die Idee oder überhaupt das in dem Kontext so zu machen, auch mit drei verschiedenen Standorten, drei verschiedenen Ansichten darauf, super Sache, total gut. Und solche Ausstellungen in der Größe und Qualität sind auch super für die Stadt Paderborn. Man muss dazu sagen, wir waren gerade im Urlaub. Wir sind ja am 26., nee, wann sind wir in Urlaub gefahren? 27. Also einen Tag oder zwei Tage, nachdem die Ausstellung eröffnet wurde, sind wir in Urlaub gefahren und haben dann im Urlaub einen Schweizer Ehepaar getroffen. Wir waren im Harz, haben ein Schweizer Ehepaar getroffen. Die haben uns ein bisschen ins Gespräch mitgekommen und so und die fragten, woher wir kommen. Wir sagten ja aus Paderborn, wollten gerade erklären für den Schweizer, wo denn Paderborn ist. Sagst du, ah ja, da waren wir neulich in der Credo-Ausstellung, total super. Dann hat Schweizer explizit nach Paderborn gefahren, um sich diese Ausstellung anzugucken. Und das habe ich mehrfach auch gehört oder bin darauf angesprochen worden, so, ja, bei euch läuft ja diese große Ausstellung. Und auch die Karolinger-Ausstellung und die Canossa-Ausstellung hat ähnliches Echo ausgelöst. Mhm. Es gibt auch immer wieder andere Ausstellungen, kleinere und größere, die echt so ein Gewicht einfach entwickeln. Und das finde ich total super für die Stadt und auch, dass sich das hier zu so einem Zentrum für komplexe historische Themen einfach, die in so einer Ausstellungsform dargestellt werden, entwickelt. Umso schlimmer, umso schwerwiegender die organisatorischen Mängel. Also von dem Inhaltlichen, da kann man natürlich drüber diskutieren, ob man jetzt unbedingt im Diözesanmuseum erwarten kann, dass sie sich damit auseinandersetzen, was sie verbockt haben in 1000 oder 2000 Jahren, so weiß ich nicht, aber wäre mal schön. Ich meine, es ist 2013, kommt aus dem Quark, ihr Katholiken. Aber ich denke einfach so von der Organisation her kann man hier noch vieles einfach besser machen. Vom Kartenvorverkauf über wie viele Leute ich pro Stunde in die Ausstellung lasse, bis hin zu, wie denn überhaupt Wege in Ausstellungen konzipiert sind, sodass sie gut nutzbar sind und halt auch, wie man dann zum Beispiel auch immer schön wieder die Metaebene einpflegt ins Ganze, damit man immer wieder weiß, es geht hier der grundsätzliche Anspruch dieses Ausstellungsteils ist XY und deswegen zeigen wir dir gerade Z, lieber Besucher. Ja, muss nicht für Sechsjährige erklärt sein, aber wenigstens für geistig anspruchsvollere Mit-30er wäre schon schön. So. Ja, durchwachsen würde ich sagen, sagen wir mal so, das ist nicht scheiße, da steckt einfach noch eine Menge Potenzial drin und ich freue mich auf die nächste Ausstellung. Ich bin gespannt, was das nächste sein wird und werde auf jeden Fall wieder hingehen. Und fand es schön, dass meine Vorurteile, auch wenn ich Bestätigung fand, doch größtenteils einfach zerbröselt wurden und ich eine Menge gelernt habe und ich froh bin, dass ich reingegangen bin und es nicht verpasst habe.
Ja.
Wie immer an dieser Stelle der Aufruf an euch da draußen, wie fandet ihr es? Wart ihr in der Credo-Ausstellung? Habt ihr es euch angeguckt? Kommentiert dazu. Ihr findet Kommentarmöglichkeiten wie immer auf der Website, direkt unterhalb des Podcasts hier unter branko-chanak.de oder schreibt uns einfach eine Mail mit eurer Meinung, wenn ihr die dann nicht veröffentlichen wollt, aber uns trotzdem zukommen lassen wollt, dann schreibt an mail@podcast.branko-chanak.de. Wir freuen uns, euch von euch zu hören und auf eure Rückmeldung und wünschen einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.